Konnichiwa, minasan, Tobias to Gordon no video game cast des.
Let's go!
Come on!
Ja, das war japanisch. Ach ja, wie ihr hört, sind wir heute hier zusammengekommen in einer größeren, illustren Runde. Insgesamt vier an der Zahl. Mit Gordon und Tobi in Japan, mit Jascha und Maurice in Berlin. Und,
also ich bin in Japan, Gordon ist nicht in Japan.
Ja, das genau, Gordon ist nicht in Gordon, klang das? Nein, ich bin nicht in Japan, sondern nur der Tobi ist in Japan. Aber das Besondere ist ja, dass wir heute hier zusammengekommen sind, weil das ja nicht jeden Tag passiert, dass Tobi in Japan ist. Und im Grunde ist Japan für mich und für die anderen wahrscheinlich so weit weg wie der Mond. eine vollkommen andere Welt, andere Leute, viele Japaner wahrscheinlich da in Japan. Und wir nutzen diese Chance, die wir jetzt hier haben, denn der Tobi dafür mehrere Wochen ist, ich glaube 6 Wochen insgesamt, kann er ja gleich mal erzählen, dass er uns ein bisschen was aus seinem Alltag erzählt und warum er das eigentlich gemacht hat. Also relativ wenig Videospiele, würde ich sagen, heute und relativ viel Eindrücke. Aber vielleicht macht das ja auch Spaß. Und der Tobi erzählt uns einfach, wie es denn so ist in Japan. Und ich weiß halt nicht, wie viel Videospiel-Content darin vorkommt. Deswegen vielleicht so ein Disclaimer am Anfang. Es kann
aber
sein.
Ich hab ordentlich was.
Ja. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass er, also ich habe es versucht, ihn nicht vorher auszuquetschen. Ne? Wie war dein Tag und so? Was hast du heute gesehen? Weil ich will, dass er das alles jetzt hier in der Podcast-Folge runter lamentiert, was er da alles so hat. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, Tobi.
Lament of Innocence. Ja, also ich habe, weil ich gerade 10 Jahre in meiner Firma abgeschlossen habe, mir überlegt, ich mache halt ein Sabbatical, also in Anführungsstrichen, weil in Deutschland gibt's das ja nicht offiziell, aber meine Firma ist kulant genug, ich habe quasi unbezahlten Urlaub genommen für 2 Monate und 6 von den Wochen mache ich einen Sprachkurs in Japan über Education First. Ich kann jetzt schon spoilern, ich hätte es wahrscheinlich mit einer Schule machen sollen, wo irgendwie entweder nur Berufstätige sind oder sowas, weil das sind halt 90% irgendwie so um die 20-jährige Schüler oder junge Studenten oder sowas. Also es ist dann schon ein bisschen weird. Und ab und zu mal jemand, der so Richtung 30, über die 30 geht, also ich kann es dann aber an einer Hand abziehen.
Spanisch.
Sí, sí. Ah. Muy caliente.
Ja, das hat sich herausgestellt, Jascha, dass das umso effektiver ist, wenn du Spanisch komplett woanders lernst.
Ja, das habe ich auch gehört, dass du Sprachen wesentlich besser lernst in einer Umgebung, wo du die Sprache, wo du dich da so immersieren kannst drin, weißt du? Deswegen sollte man Spanisch immer in Japan lernen.
Ja, also einfach um eine Auszeit zu nehmen, und ich hatte vorher schon länger einen Sprachkurs, so einen Abendsprachkurs einmal pro Woche gemacht, aber hatte halt nie so viel Praxis im Reden, deswegen fiel das auch super schwer, als ich angefangen habe mit der Schule.
Ja, ich meine, aber man gewöhnt sich dran. Umstellung, nicht wahr? Also ich hatte ja Japanisch in der Oberstufe als meine zweite Fremdsprache. Nie besonders erfolgreich, aber es ist ja gerade grammatikalisch, es ist eine ganz schöne Umstellung. Also,
ja.
Ich weiß nicht, wie sehr also du da jetzt ins Detail gehen willst, aber die Satzstruktur ist halt komplett anders im Japanischen.
Ja, genau umgekehrt eigentlich.
Genau, ja.
Lustigerweise.
Also es ist so ein bisschen wie dieser Monty Python-Sketch mit den, was? Menschen genannt Romanes, die gehen das Haus? Ja, dass Japaner halt wirklich so reden. Die sagen nicht, die Römer gehen nach Hause, sondern Römer, die Haus auf drauf
nach Hause gehen.
Gehen, in Klammern freundlich. Also quasi, ja.
Haus, in das die Menschen fröhlich zulaufen rein.
Also ja, es war eine Umstellung auf jeden Fall. Gerade, also ich hatte schon viel Grammatik gelernt, und auch einigermaßen Vokabular, aber das halt live dann abzuspulen. Ne? Und genau das war ja der Punkt. Also deswegen wollte ich ja hierher, dass mal einmal diesen initialen Funken hat, dass man einfach dann aufhört, drüber nachzudenken nach einer Weile. Weil das hatte ich mit Tempo, Englisch auch damals.
Ja. Das Tempo ist schwierig und natürlich reden die Leute nicht alle nicht so, wie es dir im Unterricht beigebracht wird. Genauso wie du ja nicht Deutsch lernen kannst und dann kommst du hierher und alle reden Hochdeutsch, sondern die sagen dann so Sachen, wie kommst du?
Wie ist der? Kennst du?
Ja, weißt du, das ist halt einfach so, wenn du, ne?
Glücklicherweise, wenn du halt mit jemandem redest, der dir irgendwas, also in dem Laden, reden die Leute wirklich sehr standardisiert. Also, weil die haben alle so Phrasen im Kopf, die sie sagen müssen. Sonst kackt denen der Chef auf den Kopf oder so. Das heißt, da kann man es halbwegs abschätzen, was kommen wird. Aber auch nicht jeder sagt das halt auf die gleiche Art. Also, der eine sagt halt, brauchen Sie noch eine Tasche dazu? Und der andere sagt halt, keine Ahnung.
Tasche?
Wollen Sie eine Tasche haben oder so, ne? Und dann ist schon wieder deine ganze Vorbereitung für den Arsch.
Es ist tatsächlich so, wenn man, also wie das bei mir so ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, wenn du ein schwieriges Gespräch führst, dass du den inneren Dialog schon mal vorgehst. Ja, ja. Okay, ich fange den Satz so an und dann kommst du rein und die sagen etwas ganz anderes auf einmal so, ah, nein, verflucht, ich hab das alles vorbereitet. Können wir das nochmal machen? Ich komme nochmal rein, okay.
Kat, also, das stand so nicht im Drehbuch.
Also mein erklärtes Ziel nach 6 Wochen ist, dass ich eine Unterhaltung halten kann für eine gewisse Zeit. Das ist so ein bisschen wie beim Tennis, ne? Wo dein Ziel ist dann halt, dass du eigentlich den Ball nicht, also die ganze Zeit in einem Match hältst, so lange wie möglich. Das ist eigentlich das Coolste, was passieren kann. Irgendwie, aber naja. Egal. Das ist so mein Ziel. Es klappt einigermaßen. Man muss wirklich in der Schule komplett Japanisch reden. Auch mit den Lehrern, also wenn du irgendwas erklären sollst oder erklären willst oder fragen willst, drängen die dich schon sehr drauf. Nee, bitte Nihongo.
Ist ich weiß schon gewöhnungsbedürftig, was? Ja. Bevor der Tobi nach, oder wisst ihr was? Ja, ich muss mich ja daran gewöhnen, meine Vorbereitung für diesen Podcast komplett dahin, wenn wir jetzt hier zu viert sind. Ich muss mich komplett umstellen, was meinen Satzbau angeht. Ich weiß, dass ich vor einer Weile, dass ich den Tobi mal gefragt habe, ey Tobi, du warst ja schon mal in Japan, ne? Weil da war er schon mal, und hast du eigentlich Bock, da nochmal hinzufahren? Und er so, boah, nee, erstmal nicht. dann ein Jahr später oder so, ja, weißt du, ich habe da so eine Idee, ich gehe einfach für eine längere Zeit mal nach Japan. Ich so, danke, du Arsch, hab's verstanden. Ja, krass, also... Du teilst ja Fotos, ne? Also wissen jetzt die anderen beiden nicht, ne? Oder doch, Maurice weiß das, aber Jascha weiß das, glaube ich, nicht.
Ich spicke immer fleißig, sobald Tobi was hochlädt.
Ich habe nur die Standard-Subscription, ich krieg nicht die ganzen heißen Fotos, die du zu sehen bekommst.
Ja, also. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Vielleicht halten sich die heißen Fotos gerade noch im Rahmen, oder ich habe die auch nicht, die Patreon-Subscription. Ich krieg auch nur die Guck mal Schule, guck mal Essen Fotos. Aber es sieht schon.
Also, ich habe nur den Patreon geteilt und nicht den OnlyFans quasi.
Ah, sehr gut.
Ich habe ja da wirklich wenig Ahnung von, bis gar keine. Ich kenne Japan nur aus dem Fernsehen und aus Godzilla-Filmen, was durchaus auch das Gleiche sein kann. Oder aus Zeichentrickfilmen oder Serien. Und ich beschäftige mich ja eigentlich gar nicht so mit Japan. Aber wie ist denn das, wenn man als langnasiger Europäer da hinkommt? Also für mich sieht das halt krass anders aus als alles, was du hier so sehen kannst in Deutschland. Ist das so krass anders oder sieht das nur so aus oder wie sind die Leute da so drauf?
Ja, musst du vielleicht bedenken, also ich bin ja in Tokio direkt, das heißt, es ist nochmal auch ganz anders als große Teile von Japan. Also hier ist ja die extremste Bevölkerungsdichte und ist auch die größte Metropole der Welt. Also hast du quasi nochmal so ein komplettes Alleinstellungsmerkmal für sich. Ja. Ne, was weltweit an, also weltweit.
Ich meine, du kommst ja auch aus einer Hauptstadt eines Landes, ne? Jetzt gerade.
Ja, die hat aber irgendwie 3 Millionen und sie hier sind es, was, 30 Millionen? Ich komme da immer durcheinander, aber es sind halt absurd viele Menschen. Ich glaube, es sind 30 Millionen. Ja.
In Berlin leben gerade wieder so viele Leute wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, habe ich neulich gelesen.
Aber Zeit für... Na.
Wolltest du gerade Purge sagen?
Nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, wird Zeit für Themenwechsel in meinem Kopf.
Yeah. Nutzt du etwas völlig anderes.
Also, es leben Einwohner in... also in der Stadt selbst, laut Wikipedia, 10 Millionen. Und in der Metropolregion, das ist wahrscheinlich so Speckgürtel Beschreibung, 38,5 Millionen.
Meine Güte.
Meine Güte, ey. Ich, warte mal, was war das? In Paris leben in Paris selbst und Speckgürtel 14 Millionen, wenn ich mich richtig dran erinnere.
Ja, 30 Millionen sehr viel. Sind sehr viel mehr, als in den meisten Ländern wohnen.
Ja.
Also 38 Millionen sind mehr Leute als, sind das mehr Leute als in Spanien wohnen?
Was halt in dieser ganzen Kansai-Region, also wenn, je nachdem in welche Richtung du guckst, du siehst wirklich nur Stadt. Auf weites, also gut, hier, du siehst natürlich irgendwann dann die Berge, aber also es ist halt krass. Wenn du so Richtung Osaka, Kyoto schaust oder so, ist halt wirklich, die Städte gehen eigentlich ineinander über.
Wie viele waren
Weil halt hier die, ja, die größte Fläche ist. Und der Großteil von Japan besteht halt aus Bergfläche, also wo man quasi gar nicht wirklich sich ansiedeln kann oder irgendwas anpflanzen kann. Deswegen gibt's halt diese krassen Ballungszentren in den
Ja, so habe ich das auch immer nur verstanden, dass die Grundfläche halt so gering ist und dass sie deswegen halt relativ viel nach oben bauen müssen.
Ja, eine Menge Berge da. Na, 38 Millionen war das? Dann sind sie
35, irgendwas. Und Polen. Polen hat genauso viele Einwohner, die Metropolregion.
Mit 35 Millionen sind sie auf Platz 43 global gesehen, so von allen verschiedenen Ländern und Territorien, die es so gibt. Knapp hinter Kanada mit 38 Millionen, aber vor einer ganzen Haufe andere Sachen.
Ja, es ist schon krass. Also.
Heftig. Und du bist da jetzt 6 Wochen, hast du gesagt?
Ja, also insgesamt drei Wochen war ich jetzt da und 3 weitere habe ich
noch. Und wir haben uns überlegt, ne, dass es irgendwie ganz cool wäre, wenn wir mal so nach der Halbzeit, die wir jetzt gerade erreicht haben, wenn ich dazu nötigen, bei uns ist es jetzt 12.50 Uhr, wir haben so, ja, keine Ahnung, um halb hier ungefähr angefangen. Und bei dir ist es jetzt, was ist, 20.50 Uhr oder so müsste es jetzt sein, ne?
Genau, ja, 8 Stunden Unterschied momentan.
Ich habe mir extra für die Zeit, ich weiß, das ist sehr... kommt sehr vom Herzen. Ich habe mir extra so eine Uhr hier in mein Telefon reingemacht, damit ich immer sehe, wie spät ist es gerade bei Tobi.
Gordon ist best waifu.
Ja.
Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Meine Frau hat auch so ein Ding, weil die ja ursprünglich aus Ostaustralien kommt. Und das ist ja zeitzonenmäßig. Der Unterschied zwischen Ostaustralien und Westaustralien zeitzonenmäßig ist nicht zu unterschätzen, ne? Die Ostküste von Australien ist zeitzonenmäßig auch ungefähr so weit weg.
Ja, krass.
Da haben wir das auch immer. Ja, wie ist es denn bei euch? Ja, wir gehen jetzt gleich ins Bett und bei uns ist irgendwie 2 Uhr nachmittags oder so.
Ja, also deswegen auch die ungewöhnliche Uhrzeit, wenn wir das jetzt hier aufnehmen. So als Verständnis, ne? Japan ist so weit weg, die haben sogar andere Zeitzone. erzähl mal ein bisschen. Was hast du da so bisher erlebt?
Ich teile das so ein bisschen auf. Wir haben Aktivitäten, die du über die Schule buchen kannst. Ich meine, wie gesagt, ich bin mit 37 Jahren nicht der typischste Besucher dieser Schule, sage ich mal. Also die es gibt jede Woche so ein Welcome-Dinner, wo die halt beim Restaurant reservieren. Du kannst halt vorher was zahlen über die Schule quasi. Du kannst dich da anmelden. Und das eine Mal sind sie rausgefahren aus der Stadt zu so einem, also so einem sehr frühen Kirschblütending. Also die blühen eigentlich erst später, aber es gibt so eine ganz bestimmte Sorte hier, das ist so, ich weiß nicht mehr, wie lang das war, 2 Stunden Zugfahrt raus aus Tokio oder sowas, aufs Land. Und da gibt es eine Sorte,
japanische, die blüht sehr früh. Manchmal ist das ein dummer Witz gewesen. Entschuldigung.
Ja, die waren aber trotzdem immer noch recht unreif. Also ich habe irgendwie 1-2 Bäume gefunden, wo es nach was aussah. War also nicht so der Bringer, aber das war ganz lustig da draußen. Mal ein bisschen weiter rauszufahren halt aus Tokio. Also da ist es dann nicht so urban wie hier. Sowas habe ich gemacht. Dann waren, also das Größte, was wir gemacht haben, definitiv letztes Wochenende, da war ich in Osaka im Universal Studios Park. Und bin dann auch in die Super Nintendo World gegangen. Das war ein ziemlicher Aufriss, aber es hat alles geklappt. Und es war halt arschteuer. Also nochmal, weiß ich nicht, ob ich das machen müsste. Einfach nur wegen dem Preis.
Japan generell teuer? Es gibt ja so ein paar Länder hier, die Schweiz zum Beispiel, da sagt man ja immer, wenn man da hinfährt.
Ja, danke, dass mein Urlaub dieses Jahr in die Schweiz geht und du es nochmal betonen musst, dass ich dafür einen Kredit aufnehmen muss. Danke.
Also ich würde sagen, momentan von den Kursen, Wechselkursen, ist es eigentlich ganz vorteilhaft für den Euro. Du musst halt erstmal hierher kommen. Das ist wahrscheinlich das Teuerste. Also 2017 bin ich einmal hergeflogen, da hatte ich so einen Supersparpreis oder so über so eine Meta-Suchmaschine gefunden für Flüge und das waren irgendwie 550 Euro hin und zurück.
Das ist wirklich
sehr preiswert. Das ist auch wirklich günstig.
Bist du dann in so einem Flugzeug wie Indiana Jones mitgeflogen mit Ziegel und Hühnern und ohne
Sitze? Kiste, ja.
So einem alten Wellblechflugzeug da mit den zwei Motoren.
Du hast ja normalerweise im Flugzeug...
Du springst dann einfach über Japan ab mit Fallschirm. Ja, genau.
Du hast immer diese Karte.
Schon, nur mit so einem Aufblasgummiboot.
Ja, stimmt.
Natürlich.
Hier spricht Ihr Pilot Charles Lindberg.
Und bei dieser Karte, die du immer siehst, erstmal hast du die gar nicht, sondern du hast halt so eine Faltkarte und hast halt wirklich so eine rote Linie eingemalt. Und dann siehst du auch so blinde Flecken auf der Karte, die ja noch nicht entdeckt sind. 550 Euro, wie soll das denn, wie hat das sich denn jemals gerechnet?
Ich weiß es nicht, aber das über diese Metasuchmaschinen kriegst du da richtige Schnäppchen. Hat mir Ingo damals bei geholfen. Also er hat irgendwie 10 Minuten früher gebucht und hat nochmal 50 Euro weniger bezahlt. Das ist halt so, das ändert sich ständig. Das ist wie so ein Börsending.
Das muss dieses Flugzeug sein aus Fünfte Element, Jascha. Na, wo du so rein, so Tube-Flugzeug und wo der Brennstab dann und die,
ja. Das Flugzeug muss ja innen aufgebaut sein, wie so ein 17. Jahrhundert Sklavenschiff, wo die Leute einfach irgendwie in so Schichten übereinander gelagert werden.
Also damals bin ich mit Air Italia oder sowas geflogen.
Siehst du, du bist in Italien gewesen und nicht in Japan. Das ist das
Problem. Das erklärt ja alles. Für Italien ist 550 Euro aber wiederum ein bisschen teuer.
Oh, kommt, glaube ich, drauf an, wo du hinfliegst.
Hast du einen großen Schocker
gehabt? Ja, nach Italien.
Hast du einen großen Schocker gehabt wegen dem Format von den Preisen da? Das ist ja, denke ich mal, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die haben ja keinen... Ja. In Japan gibt's ja nur den Yen. Also die haben nicht Euros und Cents, sondern...
Was?
Das ist in Japan quasi so, kannst du dir so vorstellen, als ob es bei uns keine Euros gäbe, sondern nur Cents. Also wenn irgendwas kaufen willst, was einen Euro kostet, dann kostet das stattdessen 100 Cent. Und wenn du irgendwas kaufen willst, was 10.000 Euro kostet, dann kostet das stattdessen 1 Million Yen.
Jetzt verstehe ich endlich dieses Preisgefüge auf den Schildern. Ich habe mich immer so gedacht, ist das so wenig wert, das Geld da? Ich habe es ja nicht hinterfragt. Also,
das ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Ja, also momentan sind 1.000 Yen ungefähr 7 Euro, so
roundabout. Ja, was dann halt darauf hinauskommt, dass quasi 10 japanische Euros 7 europäische Euros sind.
Ich verstehe.
Also 700 Cent quasi.
Ja, also es ist nicht ganz so extrem, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einiges an Anpassung braucht.
Warum haben die denn nie dann eine Subwährung eingeführt? Verflucht noch eins. Wir haben ja sogar in Deutschland, haben wir ja noch eine Subwährung. Wisst ihr das überhaupt? Du hast Euro, du hast Cent und du hast Pfandbons.
Und dann natürlich noch die Sunnyfair-Bons. Der Shitcoin.
Dankeschön. Shitbong. Der Shitcoin.
Was natürlich nicht gerade sehr vorteilhaft ist, weil natürlich jeder sieht, womit du dir das Geld gerade verdient hast. Kannst eigentlich auch zur Kasse gehen und sagen, hallo, mein Name ist Maurice, ich war gerade kacken und ich möchte einen Kaffee.
Damit der nächste auch noch klappt.
Genau.
In den USA haben die auch Subgeld. Da gibt's den Trump-Dollar.
Wie diese Trump-NFTs, wo er irgendwie ein Astronaut ist und ein Fighter-Pilot und ein Feuerwehrmann oder so.
Das ist tatsächlich eine lustige Sache hier. Du hast auch sehr viele Bezahlmöglichkeiten. Ne? Also bei den meisten Läden, wenn die Electronic Cash in irgendeiner Form akzeptieren, hast du wirklich so eine Liste an irgendwelchen Karten und hier so Digital Payment Services und was weiß ich was alles. Und es ist überall komplett anders, jedes Mal. Also ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich anscheinend meinen PIN für meine Kreditkarte vergessen habe, obwohl ich den seit, was weiß ich, im Jahrzehnt nicht mehr geändert habe. Keine Ahnung, irgendwie hat sich das verändert.
Lustigerweise genau das gleiche Problem hatten wir auch, als wir Kates Eltern besucht haben in Australien. Da hat auch ihre Karte nicht funktioniert und die ganzen Geschäfte da haben alle natürlich unsere Karte nicht genommen, aber das Problem ließ sich sehr einfach fixen, indem ich einfach die Bankangestellte laut auf Deutsch angebrüllt habe, bis sie oh nein, bitte nicht. Ich so, was ist das denn hier für ein mieser Service? Können Sie nicht mal die Karte von meiner Frau auslesen? Was war das? Und, oh nein, nein, bitte nicht. Und ist so hinter ihrem Counter verschwunden und hat so ein uraltes Kreditkartenlesegerät rausgekramt. Und damit hat es dann tatsächlich funktioniert. Also
ja, also hier ist das null standardisiert. Das ist absolut krass. Also wenn du ihr habt vielleicht von diesen, also Jascha, kennst du das bestimmt, diese Convenience Stores, die halt hier Konbini genannt wird, kurz, Konbini, ne?
Ja. Konbini.
Und es ist halt absurd. Das Lustigste eigentlich ist, welche Marken sich hier etabliert haben, ne, im Vergleich zum Westen. Hier gibt's Lawson, das ist einer der großen Convenience-Märkte.
Ich dachte, 7-Eleven ist da total krass in Japan.
7-Eleven und Family Mart, das sind so die großen, die du überall findest. Und zum Beispiel bei Family Mart hatte ich dann oftmals da konnte ich einfach halt mein mobiles Bezahlen von der Sparkasse nutzen, ne? Da hatte ich meine Kreditkarte schon hinterlegt. Aber dann im nächsten Family Mart, der hat das halt irgendwie nicht und dann kannst du schon nicht mehr bezahlen. Es ist total bescheuert. Das regt mich total auf. Ich muss gerade eine, die mit mir zur gleichen Zeit hierher geflogen ist, halt aus Deutschland, um denselben Kurs zu machen im Grunde, muss ich immer anpumpen. Also ich muss der quasi Geld überweisen, damit sie sich das über ihre Karte ziehen kann. Das Geile ist, ich hätte meine normale Bankkarte einfach mitnehmen können und hätte darüber hier Geld ziehen können. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Also
das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt, wenn ich in der Situation wäre, wo ich ja nur Bargeld mit mir rumtragen. Das ist ja...
Nee, aber also du willst ja nicht 70 Millionen Yen mit dir rumtragen.
Was hast du denn für ein Portemonnaie? Ist doch nur ein Geldschein.
Um dir ein Brötchen zu kaufen.
Hier, ein 70 Millionen Yen Geldschein. Das ist wie diese 100 Milliarden Dollar Banknote von Mr. Burns.
Brauchen wir nicht so. Ich meine, das hatten wir in Deutschland in den 1920ern
ja auch. Ja, ich wollte die ganze Zeit den Witz mit der Hübler-Inflation machen. Aber jetzt, wenn ich jetzt verstehe, dass das alles Cent sind, mit denen man da bezahlt. Ja. Aber, was hast du denn da auch für Münzen? Was ist denn die kleinste Münze, Tobi,
die es gibt? Ein Yen.
Ach, ja.
Hör doch auf. Aber,
ja, komm, wozu braucht man denn das? Wir haben auch 1-Cent-Münzen, ja? Also, ja, ich weiß nicht. Auch
aber die ein... Der einzige Sinn für 1-Cent-Münzen
ist, damit die dir der Kassierer an die Backe kleben kann, weil du irgendwas gekauft hast, was 99 Cent kostet und im Euro bezahlt hast.
Sorry, aber die 1-Cent-Münzen sind dafür da, um sie wegzuschmeißen. Irgendwann müssen die ja alle sein und dann streichen sie die 99 einfach durch und machen dann eine 0-0.
Ich dachte, die werden standardmäßig in so großen, leeren 3-Liter Schnapsflaschen gesammelt. Ich wollte gerade fragen, ob die das in Japan auch so machen.
Ich glaube, Kanada zum Beispiel hat das gemacht. Die haben einfach 1- und 2-Cent-Stücke haben sie abgeschafft. Jeder Preis endet jetzt entweder in einer 0 oder in einer 5 und fertig.
Ja, aber der Rohstoff ist teurer als der Wert der Münze. Wie kann man denn sowas überhaupt machen? Doch ein Yen ist ja noch viel sinnloser.
Ja, ein Yen ist dann quasi ein 1/7 Cent.
Das ist, also, okay. Was ist die höchste Währung, Bargeldnote, Münze, die es da gibt?
Ich habe keine Ahnung. Also wenn du halt abhebst, dann ist das immer ein 10.000er-Schritten. Also oder fängt halt so an mit Tausender und dann geht's halt 10.000, 20.000, 30.000 und so. Und ich glaube, 50.000 sind ungefähr 350 Euro. Also 50.000 Yen kommen auf 350 Euro raus.
Ja, es klingt auf jeden Fall beeindruckend.
Wenn man 7-mal rechnet, dann kann das schon stimmen, ja.
Oh, das ist Mann, ungefähr das Äquivalent von einem 500-Euro-Schein bei uns, ne?
Also normalerweise läufst du nur mit 10.000 und 1.000 Yen Scheinen rum. In deiner
heißt und das, dann dass halt du Millionär bist auf Japanisch?
Ja, wer sich wie ein Millionär fühlen will, ab nach Japan.
Du musst dir aber auch vorstellen, also Essen zum Beispiel, wenn du wirklich so am Bahnhof irgendwie dein Billo-Reisschale mit ein bisschen was oben drauf kaufen willst, dann kostet das so 300 bis 400 Yen. Ja, also als kleines Mittagessen oder sowas. Und so in Tokio, an bekannteren Stellen oder so, da kostet eine Ramen-Nudelsuppe, kostet halt so 1.000 Yen rum. Also 7 Euro.
Oder 7 Euro.
Ja. Und das ist schon teuer, sagen immer alle. Also.
Ah, okay.
Ja, das geht schon alles.
Ist gar nicht so schlimm eigentlich.
Nee, eigentlich gar nicht.
Letztes Mal, als ich da war wirklich alles so 30% teurer als in Deutschland, gefühlt.
Ach.
Oder, also, okay. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen geguckt und da war es eher so.
Was kostet denn der Döner da, sag mal?
Es
gibt auch Fisch in den Döner, oder?
Nee, es gibt Kebab, das sind halt dann immer Leute, die halt zugezogen sind und das betreiben, so zumindest von dem, was ich mitgekriegt habe. Was,
die verkaufen da Leute?
Aber es ist kein Lamm, also die haben dann immer
Kinderdöner, Gordon.
Rind- oder Hähnchendöner quasi.
Ah, okay.
Ah.
Ja.
Ja, krass.
Ich meine, passiert ja bei uns auch sehr häufig, dass sie das nicht mit Lamm tatsächlich machen.
Mit Hackfleisch. Gemischt. Ja.
Also was halt krass ist, ist, dass alles, also wie du schon meintest, so extrem vertikal ist. Das heißt, du gehst durch so eine Fußgängerzone oder so ein Shopping-Area oder sowas und du musst quasi immer den hier machen, nach oben gucken, ohne Ende, um überhaupt zu sehen, was es da alles gibt. Also die haben zwar auch Schilder dann, wo du es lesen kannst, ne? Aber erstmal, wenn du einfach nur so rumläufst, musst du tatsächlich so ein bisschen immer nach oben gucken, was passiert da. Und es ist nicht wie bei uns, dass du dieses Erdgeschoss hast und da passiert was, ne? Oder du hast maximal halt einen Laden, der hat einen Erdgeschosseingang und der geht dann halt ein paar Stockwerke hoch. Nee, da ist dann aber wirklich auf jedem Stockwerk irgendwas anderes. Also da ist dann der Elektronikladen unten drin, so der Billo-Elektronikladen. Da drüber ist ein Zahnarzt, dann irgendwie das Maid-Café, was weiß ich was, dann Partneragentur. Und ja, also das ist total absurd und
Musst du nachfragen. Hey, wo ist denn die Partneragentur? Only Cloth Collage.
Toilets are in other tower.
Und es ist halt generell alles sehr beengt. Also es ist alles super wenig Platz. Es passt in jedem Treppenaufgang passen halt gerade so zwei Personen aneinander vorbei.
Hast du generell Probleme, weil du das falsche Format hast?
Also ist doch nicht
das falsche
Format. So dick ist er jetzt auch nicht.
Ja.
Ja, ich bin was 1,78 oder sowas und da stößt du hier tatsächlich an die, ich weiß nicht, man sieht's hier vielleicht, das ist eigentlich ein Schrank, aber man stößt wirklich an die Kanten, wenn du nicht aufpasst.
Also ich dachte, du sitzt gerade.
Ja, ich meine nur.
Aber es ist halt hier ein Schrank, es ist ja wie Harry Potter unter der Treppe, nur als Japan-Urlaub.
Also ich dachte, ich wusste ja nur, dass es klein ist,
aber Schrank,
so klein.
Ja. Ach so.
Das ist gut.
Ah, ja, krass.
Abgefahren. Ja, es ist mehr, sehr so beengt. Also auch zum Beispiel die Klassenräume sind halt, da kommst du kaum an den Tischen so hinten vorbei. Das ist richtig eng alles, bemessen einfach. Und in Tokio ist halt, die Fläche ist halt einfach arschteuer wahrscheinlich, ne? Also sehr wertvoll. Und deswegen ist alles extrem komprimiert in den kleineren Läden oder ist also quasi in den krass bestückten Läden. Da passt wirklich eine Person durch diesen Gang durch. Und wenn da schon jemand steht und sich irgendwas anguckt, dann hast du halt Pech gehabt. Also, dann nimmst du das volle Regal mit, wenn du versuchst, dich an dem vorbei zu quetschen.
Das scheint auf Erfahrung zu basieren, deine Beschreibung.
Nee, aber ich laufe immer mit einem Rucksack rum und ich habe echt tierische Panik, halt das ganze Regal abzuräumen, wenn ich mich einmal damit drehe.
Hast du das Gefühl, dass du auffällst als, also ich meine, du bist schon klassischer Europäer, aber ja doch nicht so klassisch. Also du hast ja keine blonden Haare und bist nicht irgendwie 1,90 groß. Kommst du, also wie ist das so? Sind da nur Japaner unterwegs in Tokio oder ist es tatsächlich eine Weltmetropole, wo, also ich sag mal jetzt wie Manhattan, also New York City, wo du halt durch die Bank weg alle Leute hast auf der Welt oder selbst Berlin, ja, je nachdem, welchen Bezirk du unterwegs bist, ist alles durcheinander.
Nee, also gut, dass du mich so Standardfragen aus dem Tourismus-Guide fragst, deswegen kann ich dir auch alle
beantworten. Ich war noch nie, nein, mich interessiert hat.
Ist nur, ist nur Spaß.
Erzähl doch, was du willst.
Nee, ist, wenn du es nachliest, Japan ist extrem homogen, selbst mit Tourismus hast du halt, was weiß ich, 98% einheimische Bevölkerung. Also selbst mit Touristen und in touristischen Gegenden fällst du da schon, also nee, was soll ich sagen? Also es interessiert eigentlich keinen, dass du als Ausländer da unterwegs bist. Also da guckt dich keiner dumm an. Jedenfalls ist es mir jetzt nicht aufgefallen.
Ich habe gehört, dass Ausländer, solange sie Touristen sind, sehr willkommen sind. Aber wenn du da tatsächlich wohnen willst, dann werden sie wohl ein bisschen pissig.
Also wie als Schwabe in Berlin.
Ich glaube, es ist eher so, also wie gesagt, soweit ich das verstehe, da, ich habe jetzt keine super krassen Insights hier, aber es ist einfach so, dass da wird halt immer diese Grenze sein zwischen dir und den Leuten vor Ort, weil du bist nicht mit den Gepflogenheiten aufgewachsen, du weißt nicht, wie die so drauf sind, du weißt nicht, wie die sozialen Strukturen, es ist sehr, sehr schwierig, da im Nachhinein halt reinzuwachsen. Und das ist halt dann wie wenn, ich weiß nicht, wenn jemand von euch, von den Hörern halt schon mal in einer internationalen Firma oder so gearbeitet hat, und du gehst dann zum Mittagessen und dann hast du halt deine Gruppe Franzosen und deine Gruppe Deutschen und sowas und so, manche gehen halt darin auf und sprechen alle Englisch miteinander, weil die das cool finden. Aber du hast immer die Gruppe, die so meint, ah, das ist so nervig, jetzt auf Englisch umzustellen. Ne, wir reden lieber miteinander alle unsere Sprache. So. Und so stellte ich mir das halt auch vor, dass das hier ist. Also ich habe auch schon super oft gehört, dass es sehr schwer ist, da reinzukommen. Du verstehst einfach nicht genau, was die von dir wollen und warum, also, weißt du, was ich meine? So, warum passiert das jetzt gerade? Und
hat ja sehr viel mit Kultur und Gepflogenheiten zu tun, ne?
Also ja, genau, wenn nicht die Person sowieso schon international so eingestellt ist, ne? Und hier ist es wirklich so, dass sehr wenige Leute Englisch tatsächlich sprechen können, weil Japanisch ist halt so kompliziert, du lernst es halt dein ganzes Leben lang eigentlich mit. Die meisten haben das nur in der Schule, haben die halt Englisch, aber das vergessen die dann auch wieder. Also, weil du kommst einfach gar nicht dazu, das zu sprechen. Und so ist es halt auch wirklich.
Wenn du aus Deutschland kommst, hier ist es ja ziemlicher Standard, dass eigentlich jeder Deutsch und Englisch spricht, mindestens.
Ja, aber wenn du jetzt irgendwo im Schwarzwald sitzt oder so, ne, ist es auch schwer, im Training zu bleiben.
Du sitzt jetzt aber auch nicht im Schwarzwald, ne?
Ja, ich meine nur.
Im japanischen Schwarzwald.
Ja, also, es ist hier halt auch total lustig. Du hast immer das Gefühl, die versuchen, dir entgegenzukommen, zumindest in Tokio, ne, und also viele Schilder sind auch auf Englisch, gerade im Zug und sowas, aber es geht nur bis zu so einem gewissen Punkt. Also es ist nie zu Ende gedacht, außer vielleicht wirklich in den ganz zentralen Gegenden, sag ich mal, ne, oder im Flughafen und sowas, da wo halt wirklich alles beschildert ist, in beiden Sprachen. Aber es geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, also du hast dann vielleicht das englische Menü im Restaurant, aber es kann dir dann keiner auf Englisch die Bestellung entgegennehmen. Du musst halt dann trotzdem sagen, ja, das hier bitte. Ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Es ist halt so der Versuch da und man versucht sich anzunähern, aber es ist nicht wirklich so, dass da jemand sich drüber Gedanken gemacht irgendwie.
Aber wie kann sich denn dann eine amerikanische Marke, also du hast ja zwei, drei amerikanische Convenience-Marken aufgezählt, so Lawson, 7-Eleven und was ich wie das andere Ding da hieß. Wie kann sich denn dann sowas in einem Land etablieren, wenn die halt so krass, ich will nicht sagen introvertiert, aber so nach innen gerichtet unterwegs sind? Das spricht ja voll gegeneinander, finde ich. Also es passt irgendwie gar nicht so zusammen. Da hätte ich ja gedacht, dass denn Convenience Stores, dass die alle japanisch wären, also auch japanische Namen hätten und von mir aus dann europäische oder amerikanische Produkte führen würden. Aber wie funktioniert das?
Gut, das kann ich dir jetzt nicht aufschlüsseln. Ich kann nur mutmaßen.
Ich würde vermuten, dass das vielleicht einfach nur über Franchises läuft, dass die da die Lizenzen gekauft haben, aber halt das ganze Geld, was da erwirtschaftet wird, halt auch im Land größtenteils bleibt, bis auf die Lizenzgebühren.
Aber wenn du
so wie es quasi
hast,
bei McDonald's und so läuft.
Aber können die denn, natürlich können die das, aber sprechen die das auch auf Englisch aus, 7-Eleven, oder was sagen die dazu?
Ja, 7-Eleven. Muss man sich ja mal vorstellen, das ist, als ob du hier in Berlin dann zu einem Supermarkt gehst und du kannst den Namen gar nicht aussprechen, weil vorne auf dem Schild stehen nur so drei chinesische Schriftzeichen.
Ja.
Und du gehst aber da rein und kaufst dir irgendwie deine Wurst und deine Marmelade oder was. Also es ist schon ein bisschen seltsam.
Ich finde das total seltsam. Ich finde das ganz Kuddelmuddel durcheinander.
Also ich habe keine Ahnung, sage ich dir gleich, aber ich weiß halt, dass es gibt einfach so eine Kultur, Sprachfetzen zu verwenden und das ist dann cool Also ich habe zum Beispiel erst letztens mitgekriegt, dass die super gerne, wenn die über Technik reden, also das habe ich tatsächlich von dem Japaner wirklich gelernt, dass wenn die über Technik reden, es ist viel cooler, wenn du das iPhone, also wirklich iPhone 15 sagst oder sowas, als wirklich iPhone Jugo, also in der nativen Sprache. Ja, und das ist als Techie
Geistmaschine.
Ist das viel geiler, wenn du das sagen kannst. So.
Ja, das ist ja aber bei uns genauso. Die Leute sagen ja auch iPhone 15 oder iPhone X oder weiß ich nicht was und nicht iPhone 15. XS.
15.
15.
Ja. Ich glaube, das kommt immer auf die Gruppe an, in der man unterwegs ist, aber was jetzt die Telefone angeht, sei es mal so dahingestellt.
Meine Vermutung wäre einfach, dass die sich irgendwo über Geschäftsbeziehungen da halt reingegraben haben. Die sind aber auch wirklich krass verankert hier. Das ist sicherlich auch darüber dem geschuldet, was wir auch erlebt haben im Zweiten Weltkrieg, nämlich dass die amerikanische Kultur sich halt massiv etabliert hat, weil wir eben Besatzungstruppen hatten. Und es gab ja auch, soweit ich weiß, Armeebasen in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Aufgabe.
Das wusste ich nicht.
Gibt's immer noch, okay. Ja. Und so ist das hier auch eingerissen. Also ich kann ja mal kurz erzählen, bei meinem ersten Besuch in Japan bin ich von einem, ich glaube, über 80-jährigen Mann in der U-Bahn halt gefragt worden, ja, wo ich herkomme, also sehr freundlich, ne? Ah, wo kommen Sie denn her?
Und ich so, weiß
ja,
auf jetzt Englisch. Schon, wo es hingeht. Komm, wer hält die Hitlerkarte nach oben?
Ja. Also er hat mich dann gefragt, Deutschland und so, und er hat gemeint, ja, damals wirklich haben die halt in der Uni, hat er deutsche Dichter studiert und sowas alles, ne? Und da war halt, gab es diese Kulturbrücke. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist es aber einfach abgerissen, ne? Und das heißt, die viele ältere Menschen, es gibt sehr viele, also die Bevölkerungspyramide in Japan ist auch sehr urnenförmig, war das, ne? Also sehr viel alte Menschen, weil die hier eine sehr hohe Lebenserwartung haben, einfach von oftmals über 100 sogar.
Und was ich immer ganz lustig finde, weil halt da noch. Wird immer sehr viel geredet von wegen, ja, Reis ist ja schadstoffbelastet und hat so viel Arsen. Und dann guckst du nach Ländern, wo die Leute sich viel von Reis ernähren. Warum leben die dann so lange, wenn ihr euch da so anmacht? Deswegen
allem ist sowieso immer Blödsinn. Ist immer, wenn sie irgendwie haben, oh, und hier ist jetzt der älteste Mensch der Welt, der ist 120. Und dann fragen die den, und was ist ihr Geheimnis? Und der sagt dann irgendwie, er trinkt 2 Liter Whisky am Tag und raucht 5 Zigarren. Nee,
erzählt
oder
so. Natürlich immer nur Quatsch. Das ist doch logisch. Würde ich auch machen, wenn sie mich fragen würden.
Und damit sind sie 120 geworden? Nein, du meinst meinen Opa. Ich bin schon 30.
Hier ist Hans Maulwurf. Ich bin 28 Jahre alt.
Ich würde, wenn die mich fragen, ich würde auch nur Quatsch erzählen, dass ich irgendwie jeden Tag ein kleines Kind esse oder irgend sowas. Dann bin ich einfach so, oh was, das ist das Geheimnis. Ja, okay. Und was hat er denn gemeint, der alte Mann? Also früher gab es diesen Austausch, den gibt's jetzt nicht mehr, aber ich will jetzt die Hitler-Anekdote haben, komm.
Ja, irgendwann raus. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was er gefragt hat, aber irgendwann war dann mit Hitler und sowas, dann bin ich sehr stumm, sehr leise geworden. Irgendwann meinte er dann, so nachdem ich halt ein paar Minuten nichts gesagt habe, so, ha, you don't agree with Hitler. No.
Not this time, my friend.
Ja, das war ein bisschen peinlich, aber ich meine, ja, keine Ahnung. Das ist halt, die sind da sehr fern davon aufgewachsen.
Du hättest ihn ja mal zu seiner persönlichen Meinung zu ein paar so spicy japanischen Themen befragen können aus dem Zweiten Weltkrieg. Also, die sind ja nicht unbedingt zum Steineschmeißen geeignet, die Japaner. Es ist,
es gibt krasse Themen hier, wie Zwangsprostitution während des Zweiten Weltkriegs von Frauen. Zur Belustigung der Soldaten, also zur Steigerung der Moral der Soldaten und sowas. Das wird bis heute bestritten, dass das passiert ist. Gibt aber viele Beispiele. Und ich habe erst diese Woche gelesen, dass es ein Gerichtsurteil gab zur Entschädigung von Opfern von Zwangssterilisierung, während das war sogar nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da wurden Behinderte. Also geistig und körperlich Behinderte zwangssterilisiert, um quasi
ganz nach deutschem Vorbild
die Gene reinzuhalten oder was auch immer. Also richtig krasse Sachen. Und das wird halt gerade von so sehr alten Hardlinern wird das krass dementiert immer noch. Und die Regierung weigert sich, das offiziell als Staat anzuerkennen, dass das passiert ist. Also.
Ach ja, weißt du, am Ende hat jedes Land hat Dreck am Stecken. Unserer ist jetzt halt
sicher
aktuell am aktuellsten, mehr oder weniger noch fast. Mal abgesehen von Russlands vielleicht, aber okay.
Wir wurden halt
härter gestochen. Im Endeffekt kann keiner wirklich mit dem Finger aufeinander zeigen. Deutschland und Japan hatten jetzt das Pech, dass wir unsere so richtig schlimme Phase quasi hatten, als die industrielle Entwicklung so weit war, dass man das wirklich auf einem ziemlich großen Maßstab machen konnte. Aber ich meine, wenn König Leopold von Belgien die Möglichkeiten dazu gehabt hätte, wäre er auch wesentlich furchtbarer gewesen, als das eh schon war. Also
okay,
ist kein mal zu freundlichem Thema. Also, ja.
Willkommen beim Politiker.
Wie behandelt dich denn das Wetter in Japan, sag mal? Das unterschätzen ja auch ganz gerne mal viele Leute. Gordon, was würdest du denn denken, so in Europa, welche Stadt ist denn ungefähr auf der gleichen Höhe wie Tokio?
Ja, okay.
So, diese geografische Höhe, so nördliche Breite.
Ja. Diese Spielerchen immer. Liegt Japan sogar noch nördlicher als die nördlichste Stadt von Deutschland?
Nee, es ist eigentlich relativ vergleichbar. Also auf der Kante, mittleren Insel.
Aber ich würde sagen, eher Nord, also wenn wir sagen, so relativ vergleichbar, würde ich sagen, aber eher Norddeutschland, also dass Rostock oder Hamburg oder irgend so ein Krams auf der Höhe von Tokio wäre.
Interessant. Ich habe hier mal eine Karte.
Boah, der interaktive Videogamecast. Für alle da draußen, wir machen das ja wieder über Riverside. Also wenn ihr auch mal lustig viel Geld ausgeben wollt dafür, dass ihr einen Podcast mit höchster Qualität übers Internet aufzeichnen wollt, dann ist Riverside, wir kriegen dafür keinen Ach, nee, tatsächlich tiefer, wow.
Okay. Also die Markierung ist ungefähr, wo Tokio ist. Tokio ist eigentlich mehr so hier. Aber so von der Höhe her ist eigentlich mehr so Afghanistan. Und dann in Europa eigentlich schon gar nicht mehr, vielleicht Gibraltar noch, so ganz knapp. Aber es ist eigentlich mehr so Nordmarokko. Viel weiter
nördlich ist.
Denken viele Leute, ja. Teile davon sind es ja auch. Hier oben, Hokkaido ist das, glaube ich.
Ja,
Hokkaido ist relativ nördlich. Da wird es auch ziemlich arschkalt im Winter, wie man so hört.
Ja.
Aber Tokio ist auf einer ganz schön südlichen Breite. Genauso wie ja auch hier zum Beispiel New York City ist auch ungefähr auf der Höhe. Das ist auch wesentlich mehr Spanien als Deutschland.
Interessant.
Das wird sehr gerne mal viel eingeschätzt.
Aber das Wetter war sehr, sehr vergleichbar. Also es ist fast 1:1 die Temperaturen gewesen jetzt, die Wochen. Wir hatten einmal kurz Schnee und immer mal wieder ein bisschen Regen. Hier und da, aber vielleicht so ein, zweimal pro Woche, wenn es hochkommt. Aber war eigentlich ganz okay. Es ist ja sehr kalt bisher.
In Hamburg gab es gestern auch Schnee.
Ja, ich hier auch.
Berlin auch. Ja. Also ist nicht wirklich was liegen geblieben, aber.
Ja. Das Krasse ist halt, dass also die Häuser.
Bei uns sieht man noch genug, dass es geschneit hat gestern.
Ja. Die Häuser hier sind halt sehr so Leichtbauart quasi. Das heißt, ich habe hier, bevor ich hochgegangen bin, also das hier im ersten Stockwerk.
Papier, ne?
Ja, also du musst halt aktiv die Belüftung halt anhaben, ne? Also musst aktiv heizen. Sobald du das ausmachst, ich sitze jetzt schon deswegen Oberteil quasi zu hier, weil es wird halt sofort kalt. Also du hast null Dämmung.
Hast du irgendwie Probleme mit deinen Nachbarn, dass du die super viel hörst? Ich habe gehört, die Wände sind so dünn in Japan.
Nee, das ist aber wirklich ein Haus. Also es ist ein alleinstehendes Haus. Es ist keine Wohnung.
Ah, das ist natürlich ein Trick. Ja.
Reichenzahn. apropos
Geld. Aus dem
ich will noch mal auf eine Sache hinaus, die mich, als wir vorher miteinander gequatscht haben, hat mich das doch sehr schockiert. Oder einfach krass die Augen geöffnet. Du hast ja gesagt, dass du bist über so ein Schulsystem da nach Japan gekommen, ne? Also so, weiß ich nicht was, kann man sich anmelden und dann kann man da die 6 Wochen oder wie lange auch immer verbringen. Und als du erzählt hast, dass da so viele junge Leute sind mit dir, das kostet ja schon ein bisschen Geld, da 6 Wochen in Japan zu sein, ne? Also ein bisschen viel Geld, würde ich jetzt mal annehmen.
Ja, ich habe
auch noch eins. Ja, wie können die sich das leisten?
Ja, ich habe mitgekriegt, du kannst halt so einen Studentenkredit da aufnehmen, ne? Also so wie wenn du halt an die Uni gehen würdest oder sowas. Das geht wohl in vielen Ländern, dass du das halt dann abstotterst hinterher. Also die machen das dann halt als großes Ding, bleiben hier auch teilweise irgendwie ein halbes Jahr oder sowas.
Also wir hatten an unserer Hochschule tatsächlich auch so ein System. Ein paar Leute aus meinem Jahrgang haben das gemacht, die dann ein Semester in Japan zur Schule gegangen sind stattdessen. Da gibt es irgendwelche staatliche Förderung für, aber soweit ich das mitbekommen habe, haben das halt größtenteils Mama und Papa bezahlt.
Ja. Ja, also.
Kommt halt sehr auf deine Umstände an, ob du sowas machen kannst oder nicht, ne?
Ich weiß nicht, wer das von euch auch noch gemacht hat, aber Gordon und ich waren ja auch auf einer privaten Schule halt mit der Games Academy.
Ich wollte es auch sagen, ja, wir dürfen jetzt nicht so viel.
Du kannst dir das genau so vorstellen, wie bei der Games Academy. Okay. Also genau dieselbe Art Schlag von Leuten, die dahin geht, ne? Es gibt.
Okay.
Es gibt die, die richtig was rocken wollen, ne? Und darunter fallen dann die super, super Ernsten, die so voll auf wichtig tun und so, oh, ich weiß, ich habe mir das zwar auch geleistet, aber ich muss, also ich bin halt auch ein richtig, richtig professioneller und ich mach das so, zieh das voll durch und bla bla bla. Bin super wichtig. Dann gibt's die Leute, die halt einfach guten Job machen wollen, also wollen einfach alles mitnehmen, die wissen, sind sich bewusst, dass sie halt was dafür zahlen, hier sein zu dürfen und wollen halt möglichst was draus machen, so. Und das eigentlich normal machen. Da würde ich uns darunter verbuchen, also auch jetzt so mich hier, falle ich da drunter, würde ich sagen. Dann gibt's
die
Leute,
die... Yeah. Ich hätte dich noch in die Kategorie gesteckt.
Ja,
scheiße noch eins, ich habe dafür gearbeitet, ich mach das jetzt und
ja.
Nehme mit, was ich kriegen kann.
Achso, ja, stimmt. Mich in Ruhe. Stimmt, ja. Also, ja, ich zahle das ja alles selber aus eigener Tasche. Deswegen im Moment ist es so...
Ich nehme jetzt auf.
Moment mal.
Das zahle ich ja alles selbst.
Ja, das war vorher auch so bei der Games Academy tatsächlich, aber ja, also... Egal. Und dann gibt's die Kategorie, entweder Mama und Papa bezahlen das oder was weiß ich. Ich benutze das hier als Sprungbrett und tauche einfach nur irgendwie ins Tokioter Nachtleben ab den ganzen Tag über und bin komplett verballert oder mach einfach irgendwas komplett anderes, weil ich eigentlich gar keinen Bock habe auf Schule und ist mir eigentlich scheißegal, weil du kriegst am Ende auch kein Zeugnis in dem Sinne, sondern nur so ein Zertifikat, wo nur die Anwesenheit zählt. Und ja.
Das ist doch tatsächlich die Games Academy.
Ja, genau.
Das ist genau das Gleiche. Sehr lustig.
Ja. Ist ja toll, dass der Typ, der die Zensur bestimmt, nicht der Ansicht ist, dass die Zensuren irgendwas machen. Aber gut.
Ah ja, niedlich.
Okay. Ja, das sind aber relativ viele, habe ich das Gefühl. Also relativ vielen ist das ziemlich egal, dann gegen Ende hin, ob sie jetzt was lernen oder nicht. Ich hatte so oft jetzt schon, dass irgendwer neben mir saß und irgendwas komplett anderes gemacht hat und er meinte, ja, ich bin jetzt nur noch da, um die Anwesenheit halt zu bekommen, damit ich am Ende mein 80% Anwesenheitszertifikat bekomme und so.
Hast du denn den Eindruck, dass du ordentlich was lernst? Also denkst du, es lohnt sich oder hat sich gelohnt bisher?
Also ich denke, es ist jetzt nicht mega schlimm, aber ich hätte doch dann beim nächsten Mal bei einer anderen Schule was gemacht. Also ich fand die jetzt so lala. Also ja, man lernt schon was, dadurch, dass man halt gezwungen ist, Japanisch zu sprechen, ne, das ist schon ein guter Faktor. Mhm. Und man lernt halt auch die Fragen auf Japanisch zu stellen, ne? Das finde ich sehr wichtig, dass man das lernt. Weil dann hast du eigentlich halt, dann steht dir halt das Tor offen, ne? Und dann kannst du wirklich nachfragen, ja, warum ist das jetzt so und so? Ich finde das ein wichtiger Schritt.
Ich würde schon sagen, grundsätzlich ist das System gut, aber deine spezielle Erfahrung jetzt war nicht so toll mit deiner Schule, die du da hattest.
Also wie gesagt, ich finde die Mitschüler halt teilweise sehr anstrengend. Also es gibt natürlich auch super krasse Positivbeispiele. Ne? Ich habe gleich ein paar Leute gefunden, mit denen ich jetzt auch unterwegs war, die total in Ordnung sind und mit denen man Spaß haben kann und sowas. Das merkt man relativ schnell, würde ich sagen. Also innerhalb eines Tages oder so merkt man das, ob die Leute okay sind oder nicht. Die Klassenräume dort, das ist in so einem Skyscraper halt, irgendwie mit, was weiß ich, 40 Etagen oder sowas.
Klar, ist wie in Deutschland so ein einstöckiges Haus, 40 Etagen, das ist halt ein Stockwerk.
Es ist so total schwer vorzustellen für mich, ist, ja. Willst du zur Schule gehen und stehst dann irgendwie vorm Deutsche Bahn Tower oder sowas und da hängt unten ein Schild dran, ja, der Klassenraum ist auf Etage 23, hinten links.
Genau, also so ist das, ja.
Okay.
Ja, total abgefahren. Ne? Wenn du unendlich viel Real Estate hast, dann kannst du dir das einfach gar nicht vorstellen, dass irgendwie auf die Idee kommen würde, irgendwas Öffentliches oder Education-mäßiges in ein Hochhaus reinzubauen.
Es ist ja nicht reingebaut. Ja, ist einfach nur ein Bürogebäude, wo die sich eingemietet haben.
Klar, aber also es ist schon ungewöhnlich gewesen. Es ist schon ungewöhnlich gewesen in der Games Academy, also als wir da waren, und jetzt ist es auch nicht anders in dem Gebäude, wo die aktuell drin sind, dass es in der vierten Etage ist. So, was findet denn in der vierten? Und ohne Fahrstuhl übrigens. Also, voll. Dass wir nicht alle verfettet alle von der Games Academy runtergekommen sind, lag nur daran, dass wir 4 Etagen mit richtig hohen Treppenstufen jeden Tag gehen mussten.
Also ich meine, ich habe auch schon mal das andere Ende von dem Extrem gesehen, als ich in Australien war. In Australien merkt man, dass die so richtig viel Platz haben da. Da ist echt Sachen, die bei uns irgendwie in einem Haus untergebracht wären, auf 3 Etagen halt. Unten hast du einen Laden, darüber wohnen die Leute. Das sind alles einzelne Gebäude mit immer noch mal 50 Meter Platz außenrum und einen Parkplatz, wo du eine ganze Schulklasse drauf abstellen könntest. Und dann gehst du in den Supermarkt, ist irgendwie zu Woolworth rein oder sowas. Und das ist irgendwie groß wie so eine Messehalle. Und du könntest da eigentlich Essen kaufen irgendwie für Jahre, für eine ganze Kleinstadt oder was. Also das ist dann das andere Extrem davon, schätze ich mal. Das ist halt immer dann, ja, wie Tobi schon gemeint hat, geografisch bedingt. Ne? In Japan gibt es nur sehr wenig Platz zum Bauen. In Australien gibt es unendlich Platz zu bauen. In Amerika ist es ja auch so.
Ja.
Deswegen ist ja alles größer in Texas, weil es da halt einfach nichts gibt. Da kannst du alles groß machen.
Also was ich halt sagen würde, ist das Gebäude da oder die Räumlichkeiten, die sind sehr, ich weiß nicht, nicht so super zweckmäßig teilweise. Also die haben 2 Räume, die verstehe ich nicht, wie die drauf kommen, dass das überhaupt funktionieren kann. Das eine, du hast halt so eine Lounge dort, ne? Und dann hast du eine Reihe richtige Büroräume, mehr oder weniger, ne, oder sowas, wo die halt die Klassen stattfinden, die sind auch wirklich abgeschirmt. Aber dann hast du einen Raum, den sie so notdürftig halt nachgebaut haben noch. Und sagen halt den ganzen Leuten, ey, wenn da Klassen drin sitzen und irgendwas lernen, dann haltet bitte die Fresse hier in dem Gemeinschaftsraum.
Aber das genau ist halt so sagen die das bestimmt, die Japaner.
Aber das ist halt,
bitte Fresse halt den.
Aber das ist halt Japan. Und wenn das halt Leute machen, dann sitzen die Leute, die Lehrer oder was auch immer, die Angestellten daneben so, bitte, bitte, bitte. Ne, und es interessiert halt einfach keine Sau. Weil das alles 20 unter 20-Jährige sind oder so, die halt einen Scheiß
drauf geben. Das ist eine extrem andere Kultur, ja. Das ist mir auch extrem aufgefallen, als ich das in der Schule hatte. Wir hatten tatsächlich eine Japanerin als Japanischlehrerin, was viele als eine super Gelegenheit wahrnehmen würden, was aber bei uns nur dazu geführt hat, ich meine, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung war mit eurer zweiten Fremdsprache, aber 80% der Leute, die in diesen Klassen sitzen, geben einen Scheiß auf eine zweite Fremdsprache, sondern müssen halt eine nehmen und quälen sich dann dadurch, bis sie das abwählen können. Und unsere japanische Lehrerin ist nicht gut damit klargekommen.
Gruß an meine Französischlehrerin übrigens.
Also das war
gebracht, die 5 Jahre.
Die ganze Zeit Tumult und alle reden miteinander und essen ihr Pausenbrot oder sehe ich nicht was. Und irgendwann, daran kann ich mich noch sehr markant erinnern, hat sie sich vor uns aufgebaut und hat tatsächlich mal ihren ganzen Mund zusammengenommen und hat gemeint, schämt ihr euch nicht? Und wir alle so, nee.
Not really.
Was? Ja, nächstes Jahr war sie dann nicht mehr unsere Lehrerin. Sondern wir haben dann wen anders bekommen, der ein bisschen stressresistenter war. Aber ja, das ist wohl irgendwie mehr so die Erwartung. Schüler wollen tatsächlich was lernen und wenn du dich nicht höflich benimmst, dann solltest du dich schämen dafür.
Ganz dolle. Ja. Und ja, das letzte vielleicht noch kurz, wir gehen halt eigentlich ziemlich in Standardkrams durch. Also du hast dieses Marugoto-Heft, das ist auch eine Webseite, über die man lernen kann. Das ist halt so das Standardwerk von auch unterstützt von der japanischen Regierung. Das gehen wir halt durch. Das finde ich jetzt nicht so mega geil, aber ich keine Ahnung. Also alle Lehrhefte sind eigentlich mehr oder weniger, wie soll ich sagen, also die Japaner sind halt darauf bedacht, dass wenn du was lernst, dann lernst du halt erstmal das super höfliche und quasi Dictionary-mäßige, ne? Ich meine, das ist häufig so, aber so redet halt keiner im Alltag. Das ist halt das Dumme. Das heißt, du lernst erstmal so ein bisschen, wie du offiziell reden würdest mit Leuten, aber im Endeffekt, im echten Leben in Japan, redest du da vielleicht 1% der Zeit deines Lebens so. Vielleicht in einem Brief an die Regierung oder sowas, oder wenn, ne, oder eine offizielle Stelle.
Das wurde uns auch immer wieder gesagt, als wir das gelernt haben, ja. Du lernst quasi die ganze Zeit nur, du sagst, oh, sehr verehrter, würde es Ihnen vielleicht genehm sein, wenn Sie die Zeit dafür finden könnten, mir bla, bla, bla. Und das, ja.
Wobei ich finde, das ist schon ganz okay gewesen bisher, also ist nicht ganz so krass gestellt, und die Lehrer erklären die dann auch, was du nehmen solltest, halt für eine Form, aber es ist halt letztendlich gestelzt irgendwo erstmal.
Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie das Schulenglisch, was man hier vorgesetzt kriegt, wie viel einem das hilft, wenn man dann vor einem steht, da einem im übelsten Cockney-Akzent zuredet.
Ja.
Oder Welsh.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall eine Show gefunden, die ich mir, glaube ich, dann reinziehen werde. Ich weiß nicht, Maurice weiß es auf jeden Fall. Okay. Wir haben ja super viel, weil beide super viel Monty Python geguckt. Ich hatte die DVD-Collection zu Hause. Also ich habe mir das komplette DVD-Set von Monty Python, die Serie, gekauft und habe die halt eine Zeit lang echt rauf und runter geguckt. Und
das erklärt vieles.
Monty Python's Flying Circus, jetzt im Original japanisch, ja.
Nee, aber vielleicht kennt ihr die sogar. Game Center CX, sagt euch das was? Das ist ein japanischer Comedian und der setzt sich hin und spielt Spiele durch. Also er ist nicht speziell irgendwie so ein spieleaffiner Mensch unbedingt, zwangsläufig irgendwie. Oder jedenfalls war er es damals nicht, als es angefangen hat. Das war irgendwie 2004 oder so, haben sie die Show angefangen. Die läuft jetzt, die hat jetzt irgendwie 23 oder 22 Staffeln schon. Und der hat sich halt hingesetzt und hat einfach Spiele durchgespielt komplett. Also er musste die wirklich komplett durchspielen. Und hat halt dann quasi 12 Stunden am Stück gespielt oder sowas. Ist dann nach Hause gegangen, am nächsten Tag wieder quasi zur Arbeit gekommen und hat weitergespielt. So.
Wow.
Und hat dann teilweise auch halt sehr, sehr schwere Spiele, haben sie ihm vorgesetzt, ne? Und also als Comedy-Effekt, ne?
Ah, Takeshis Challenge.
Ja, so ein bisschen in die Richtung. Aber das ist total lustig. Und da lernst du relativ viel, weil der halt immer, der sagt dann halt nicht, oh, ich bin in Gefahr, ne? Sondern der sagt halt nur Gefahr, Gefahr, ne? Abonai. Das ist halt sehr lustig. Aber ich glaube, das gucke ich mir wirklich länger an, weil das kann man sich auch anhören und selbst wenn man nicht versteht. Also zum einen ist die komplett untertitelt. So, also die ganze Sendung hat quasi die Texte nochmal drunter. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber das scheint so ein Fernsehding zu sein, damit du mitlesen kannst oder so. Die reden halt relativ einfach, ne? Und man kann sich das auch anhören, einfach passiv und versteht trotzdem, was gerade passiert. Wenn man sich halt mit Spielen auskennt, so ein bisschen. Oder, also, wenn man überhaupt weiß, was ein Spiel ist, so, dann kann man dem schon folgen. Das heißt, ich glaube, das ziehe ich mir einfach jetzt eine ganze Zeit lang rein, bis ich es wirklich verstehe.
Comedy ist ja auch ein interessantes Thema, weil, ist mir zumindest mal aufgefallen, bestimmt anderen Leuten vorher auch, ist ja nicht so, dass ich ein japanisches Genie bin, aber Japaner haben teilweise eine sehr andere Auffassung davon, was lustig ist und was nicht. Also, die haben so andere Tropes in ihrer Comedy. In Japan ist was ich so gesehen habe, ist in Japan so dieses Straight-Man-Comedy ist super beliebt. Eine Riesenmenge Witze sind halt irgendwie, du hast einen total wackigen Charakter, der irgendwie meint, und dann kann ich aber meinen Schuh auf meinem Kopf tragen. Und dann hast du irgendwie einen, der total ernst ist die ganze Zeit und dann sagt, nein, Schuhe sind nicht da auf dem Kopf zu tragen. Und Japaner schmeißen sich total weg, weil, er hat gesagt, dass man das nicht so macht. Ist das lustig. Und du sitzt hier so, okay. Aber es sind auch kulturelle Unterschiede, ne?
Apropos kulturelle Unterschiede, kommen wir doch mal auf den Kern des Ganzen. Ne? Wenn wir in Japan alle wären, so wie der Tobi jetzt da gerade ist, und ich sehe das ja, ich habe gerade die Fotos, bin ich nochmal durchgescrollt, ne? Jetzt nicht ganz 50% des Contents, den Tobi so teilt, aber doch schon relativ groß und auch von den Erzählungen her, der ist ja natürlich oft in Videogame-Stores unterwegs. Ne? Also wenn du aus dem Land kommst, wo Computerspiele, Videospiele erfunden wurden, mehr oder weniger,
nicht dann, wirklich, aber ja. Die zweite große Welle.
Die zweite große, the second impact of computer games.
Oh, no, second impact. Ja,
nach sowas wie Pong von mir aus. Also klammern wir mal Pong aus und was da noch so vorher rumgekrebselt ist. Hast du halt mit den Heimkonsolen, die dann erfunden wurden, und selbst die portablen Sachen kommen ja auch aus Japan, hast du natürlich da ein Land und eine Kultur, die, also aus meiner entfernten Sichtweise, ja doch extrem von den Videospielen irgendwie beeinflusst sein müsste. Und also empfindest du das auch so? Wie gehen die damit um? Wie ist das so kulturtechnisch?
Also wie gesagt, ne, 3 Wochen.
Ja, 3 Wochen, aber du hast 3 Wochen.
Ich will's nur sagen. Es ist ja natürlich nur meine oberflächliche.
3 Wochen nur Tokio, Entschuldigung.
Also auf der einen Seite ist es eigentlich sehr vergleichbar mit Europa, weil also ich sag mal Casual Gaming im weitesten Sinne ist eigentlich das Einzige, was die Leute wirklich so also im breiten Kulturrahmen interessiert oder was die Leute kennen. Ne? Also ja, es gibt sowas wie Arcades und so, wesentlich verbreiteter, ne? Aber da, also das ist nicht das Geld, sondern das Geld ist UFO-Catcher, falls ihr die kennt, also so Greifarm-Automaten.
Ja. Die Spielautomaten.
Glücksspiel.
Gacha.
Und, ja, genau, Gacha-Pon und, also gut, das würde ich jetzt nicht als Spiel bezeichnen, aber ja, das gibt's halt massiv viel. Und halt so hier diese Pachinko-Parler und sowas, ne?
Also das ist Tatsache immer noch Pachinko, ja.
Ja, wollt, aber das, genau, also das stirbt aus.
Zumindest, also, hätte ich jetzt auch gedacht.
Also das machen ja eher schlimm. Ältere. Aber es gibt halt so massiv viele Leute. Ich habe letztens doch, hatten wir es kurz gehabt, ich weiß nicht, ob das im Podcast war, hatte ich Gordon hier diese Franchises runtergebetet von, weil die Tür, ne, also wie viel Geld so ein Franchise gemacht hat. Da ist zum Beispiel Hokuto no Ken oder Fist of the North Star, ist irgendwie relativ weit oben in dieser Liste mit irgendwie 17 Millionen US-Dollar weltweiten Umsatz oder sowas. Aber 99% von diesem Umsatz sind, weil die das lizenziert haben für Pachinko-Automaten. Da kommt der Großteil von dem Geld, was dieses Franchise eingespielt hat, her.
Ist echt, ja. Anderer Kulturkreis.
Also, das ist noch sehr groß.
Es gibt auch gar nichts, womit du das hierzulande vergleichen könntest.
Ja. Nichts. Nein, nichts.
Also, wenn du dir vorstellst, was
irgendwie.
Ja. Du stellst dir jetzt so eine Taito Arcade vor oder sowas, ne? Taito betreibt Arcades, so. Dann hast du erstmal die ersten zwei Stockwerke sind nur diese Greifarmautomaten. also irgendwelches Glücksspiel theoretisch, wo du was gewinnen kannst, ne?
Wobei diese Greifarmautomaten sind ja auch inzwischen echt innovativ. Also ich gucke hier manchmal so YouTube-Videos von hier, Trash Taste heißen die. Und einer von denen geht immer zu diesen Greifarm-Automaten-Dingern. Und das ist ja nicht nur Greifarm-Teile, sondern das sind teilweise schon echt ausgeklügelte Spiele, die du da machen musst mit irgendwelchen spezialisierten Automaten und so.
Es ist doch immer Betrug.
Ja, naja, Betrug, was heißt
immer,
Betrug?
Wir sind immer bei diesen Greifarm-Dingern, das sind doch drei so Metall-Dinger. So,
es ist auf jeden Fall nicht 100% Skill-Based, da hast du recht. Du hast auf keinen Fall bei jedem Mal die Chance, tatsächlich was zu gewinnen.
Und dann ist es Betrug. Ein Arm funktioniert doch immer nicht von den dreien. Oder die Dinger, die können nicht mal eine Feder hochheben oder so, weil die halt einfach keine Kraft dahinter haben und die Kuscheltiere sind einfach so da reingedrückt in die Scheiße, dass du halt 100 Mal an so einem Ding zupfen musst, bis du da eins rauskriegst.
Du musst dir vorstellen, da sitzen irgendwo tausende Leute, die sich den ganzen Tag überlegen, wie können wir die Möhre von der Nase des Pferdes so richtig geil machen. Das muss die geilste Möhre ever werden.
Verflucht, gib mir die Möhre! Ja, die Möhre haben!
In den Videos, die ich gesehen habe, war es aber immerhin so, dass man den Staff fragen konnte nach einer Weile. Also wenn du irgendwo dann mal da deine 20, deine 2000 Yen reingeschmissen hast in den Automaten und das hat immer noch nicht funktioniert, dann kannst du zu einem Angestellten gehen und sagen, ey, ich habe hier 2000 Yen reingeschmissen, kann ich dieses blöde Ding einfach haben? Und dann sagen, ja, okay, yeah.
Was war denn nochmal 2000 Yen? 20 Cent?
16 Euro oder so die Gegend. Ja. Das hat im Einkauf wahrscheinlich irgendwie 2 Euro gekostet, das Ding, und dann geben sie es dir einfach. Weil
also, aber es ist ja niedlich, dass das wenigstens geht. Ja, okay.
Also, um es vielleicht kurz zu fassen, also Games sind extrem klein, muss ich sagen.
Ernsthaft?
Ja, das hat mich auch, weiß nicht, ob ich es damals schon so wirklich wahrgenommen habe, aber das ist extrem nischig. Also,
in Japan. Was ich gehört habe im Allgemeinen, ja. Also, ja, was Tobi eigentlich erzählt hat, so gesellschaftsfähige Spiele, sage ich jetzt mal, sowas wie Pokémon Go oder sowas, ist da genauso groß, wie es hier ist. Ja. Aber wenn du irgendwie jetzt, wenn du jetzt irgendwie ein totaler Anime-Games-Fan bist und läufst mit deinem 2B-Kostüm durch die Gegend, dann gucken die dich da genauso komisch an wie hier. Also, das ist jetzt nicht so, dass das da besonders
Vor allen Dingen als Kerl, ne?
Also ein Sailor Moon Kostüm dabei, ne?
Ich habe da auch mehrere Beispiele, wir können die gerne kurz durchgehen. Also
Beispiel gerne. Von Body Pillows, die du gekauft hast, oder?
Ja. 2B-Kostüme, die er getragen hat in Tokio, um die Reaktion zu sehen.
Social Experiment, Mann.
Ich hatte den Kontext zum Beispiel von einem Elektronikladen, den gibt's hier an jedem großen, an jedem größeren Bahnhof, ne? Also Shopping Area. gibt's zum Beispiel Big Camera, also BIC Camera oder Yodabashi Camera und sowas.
Wie die Feuerzeuge?
Wie die Feuerzeuge. Ich wollte auch gerade sagen, wie die Feuerzeuge, ja. Ist wahrscheinlich auch die gleiche Marke, hat sich einfach etabliert. 7-Eleven Big.
Das kann echt sein, aber.
Und da ja, ist Feuerzeuge halt, werden da drüben nicht so gebraucht, da füllt man die Nische aus, die man findet.
Kameras. Sorry, Tobi.
Da ist meistens Gaming, ist irgendwie so vielleicht ein Stockwerk oder sowas von diesen Elektronikläden oder ein Stockwerk plus, da ist noch irgendwas anderes dabei, ne? Aber es gibt zum Beispiel, wie hier auch, also ich weiß nicht, es ist sehr vergleichbar eigentlich mit einem Saturn oder Mediamarkt. Ne? Also du hast deine Area, wo das stattfindet, aber es ist nie das ganze Konzept von irgendeinem Store oder sonst irgendwas, ne? So im großen Rahmen.
Okay.
Selbst von einem Electronic Store. Und ein anderes Beispiel wäre ein Department Store, also halt so Galeria Kaufhof, ne? Da war zum Beispiel. Ja, ich war in Ikebukuro, da gibt zum Beispiel die Sunshine City Mall. Das ist ein Riesengebäude. Alles voller Geschäfte und halt Restaurants und tralala. Da rede ich gleich drüber. Ich war da noch in so einem Kaufhaus, das heißt Rabi, also L-A-B-I. Aber die sprechen das ja irgendwie so halb R, halb L aus. Und da war Games auf einer Ebene mit Fahrrädern und Gundams. Oder halt so generell so Spielzeug in die Richtung. Und Games war halt so.
Da gab's Games, Fahrräder und Gundams zu
kaufen. Ja. Und Games war das hier, ne? Gundam war so. Und Fahrräder halt das mindestens gleich groß wie Games. Also.
Was für eine
also ich kann dir sagen, Kombination. Figuren jeglicher Art sind extrem viel beliebter als irgendwelche Videospiele oder sowas. Also das siehst du überall. Ernsthaft? In jedem scheiß Laden.
Das ist für dich die Hölle, ne? Also beziehungsweise Himmel und Hölle gleichzeitig. Der Tobi, bei Tobi ist das ja zu Hause so, der hat begrenzt Platz, um es mal ganz nett zu beschreiben, aber unbegrenzt viele Figuren.
Also, und ganz ehrlich, du, in deinem Kopf schaukelt sich das so hoch, aber ich kenne allein schon von den Studenten, die hier, das ist Japanisch, da sind absurde Leute dabei, die dir dann Fotos zeigen von ihrer riesigen Vitrine zu Hause mit irgendwie 50 von diesen 1000 Euro statt, ja, also, das wird natürlich auch übertrieben, aber ich weiß nicht, eine
1000 Yen meinst du?
Nee. Eine Studentin oder so, die hat mir ihre Fotos gezeigt, die hat halt wirklich ihre mannhohe Vitrine zu Hause und da stehen halt irgendwie 12 so 300-Euro-Figuren drin rum oder sowas und denke so, okay.
Wie viele Figuren hast du dir schon gekauft, Tobi? Nur um das nochmal ins Verhältnis zu setzen.
Null. Weil ich nicht glaube, dass ich die heil nach Hause kriegen würde. Aber
ja, sehr gut, okay.
Nee, das sind nämlich alles gar keine Figuren. Aber Charakterstatuen hat er 473.
Ja, natürlich.
Alles Geld für Souvenirs hat er schon für eine Affenpfote rausgegeben.
Na, den Gundam hat er gekauft, um das Zeug sicher nach Hause zu bekommen.
Also ich habe ein so Plüschvieh gekauft auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das jetzt halt als Figur... Ich weiß, ich habe sowas gekauft.
Weiß ich nicht. Kannst du es hinstellen und es staubt ein, dann ist es eine Figur.
Ich habe so einen kleinen Metallschleim von Dragon Quest gekauft.
Okay.
Das kann man vielleicht als Figur, aber ich habe also wirklich nur kleine Sachen.
Ein Kackhäufchen.
Das ist ein sehr, sehr niedlich, dass du gerade genau den gleichen Fehler gemacht hast, den ich letztens gemacht habe mit Dragon Quest und Dragon Ball.
Ja.
Was übrigens dadurch bestärkt wird, dass beides im Stil von Akira Toriyama gezeichnet wird. Und beides, wenn du nach Games suchst in der Bibliothek von Xbox unterwegs wird oder PlayStation, beides auch noch nebeneinander steht. Und es wird ab, also du kannst ja nie den ganzen Titel sehen, das ist nur Dragon. Scheiße, wo sind wir angelangt? Akira Toriyama, alles, was mit Drachen zu tun hat, ist Science. Okay.
Ich habe in einem Gachapon-Automaten einen Pokémon-Ring erwischt.
Wer trägt denn sowas? Kannst ja der Hand für nichts mehr benutzen.
Nee.
Ja, nur weil das Pokémon relativ groß ist.
Ist der nicht für deine Hand?
Ein Ring, um Pokémon zu knechten oder so.
Scheiße. Okay, wenn du ja sagst, dass das Games-Thema nicht groß ist, also nicht omnipräsent, welches Thema ist denn, also ist es denn Anime, das omnipräsente Thema oder was ist es?
Ja, also mein letztes Beispiel wäre gewesen, halt so dieses Sunshine City Mall. Da gibt's das Pokémon Center, das Mega Center, das Pokémon Center Mega Tokyo, so heißt es genau. Das ist, glaube ich, der größte Laden, den die haben.
Der Mega Tokyo 3. Die ersten zweiten sind durch,
die sind so versunken, genau, ja.
Also, du hast es oftmals, dass so mehrere von diesen, sag ich mal, Character Stores oder sowas, nennt sich das, glaube ich, nebeneinander sind in einer Mall. Also, du hast hier in Shibuya, da ist die Schule, also die Education First Schule, da hast du so ein Stockwerk von der Mall, da gibt's einen Capcom Store, auch ein Pokémon Center, ein Nintendo Store und was war das letzte? Nicht One Piece, sondern auch irgend so eine bekannte Marke hier. Ich glaube Shonen Jump oder so. Also alle Shonen Jump
Marken. Ah, Shonen Jump, okay, das Magazin.
Oder irgend sowas in die Richtung, ja. Und dann in dieser Sunshine City Mall hast du sowas ähnliches. Da ist das Pokémon Center. Dann hast du noch ein Pokémon Süßigkeiten Café oder so, wo du dir dann irgendwelche Süßigkeiten kaufen kannst. Das ist sowieso, also, das ist einer der weiteren, Säulen der Gesellschaft hier oder des Kommerzes ist halt, Essen.
Allgemein,
ne? Also, nee, süßes Essen.
Ja, was du Pokémon essen kannst. was wir uns immer fragen, so als Konsumenten von japanischer Pokémons. Animationskunst, ne?
Woraus bestehen die Fleischgerichte im Pokémon-Universum?
In der Welt von Pokémon, also es gibt ja anscheinend keine Schule, sondern alle 10-Jährigen werden mit einem Rucksack ausgestattet und mit so einem Tier und ausgesetzt und sagen so, hier, tschüss, ich muss mit dem Professor was im Schlafzimmer erklären.
mit kannst deine Abenteuer Eichel beschreiben.
Und dann essen die ja Essen, aber es gibt ja keine regulären Tiere in der Welt. Es gibt ja nur Pokémon.
Ich glaube, die sieht essen ja sogar vegetarisch. Aber ein Großteil von den Pflanzen ist auch Pokémon. Also
man sieht auch in vielen Folgen,
da wird das Eis
mindestens
dünn.
In einer Folge, dass die so ein Karpathos am Spieß haben und ihn über dem Feuer so grillen.
Pokémon, gotta eat them all.
Musst du die vorher gefangen haben und den Namen gegeben haben, damit du sie essen darfst? Oder kannst du die auch einfach so...
Warum muss man
die denn überhaupt mit dem Ball halten?
Wesentlich besser ist ja die Synchronisation davon. In der englischen Version essen sie immer Jelly Donuts. Hm. Und dann ist er, oh, Brock, hast du uns wieder Jelly Donuts gemacht? Und Brock holt so Reisbällchen raus, weißt du, mit so einem Seetang umwickelung und so, ja, hier sind meine Jelly Donuts, weil dein amerikanischen Publikum nicht näher bringen kannst, dass Leute einfach Reisbällchen essen.
Einfach was Gesundes essen.
Was? Reis?
Das glaubt in den USA keiner.
Nee, ich weiß gar nicht, was die in der deutschen Synchronisation sagen. Wahrscheinlich wie Pfannkuchen
Sandwiches oder sowas. Keine Ahnung.
Sandwiches. Mm.
Tigerhoden.
Ich hab dir eine Butterbämme gemacht.
Ja, aber also allein der Umstand, dass es so viel Zeugs, dass es das mehr als einmal gibt, ja, um es mal ganz runterzubrechen, dass es mehr als ein Pokémon-Center in verflucht noch eins Tokio gibt, okay, weil Millionen Menschen da leben, okay, ist ja in Ordnung. Okay,
ja, genau, was ich eigentlich sagen wollte, aber in diesen Pokémon-Centern, da gibt's halt keine Spiele, sondern da gibt's einfach Merchandise, ohne Ende. Es gibt Figuren, T-Sets, alles.
Ja, Flammenwerfer.
Und, ja, das ist eigentlich der Kern von dem Ganzen. Auch wenn du in so ein Anime-Store oder sowas reingehst, da gibt's einfach Milliarden Anhänger von jedem nur erdenklichen Franchise, was irgendwie 5 Leute kennen. Ich bin da durchgegangen, ich habe nichts erkannt. Also bis auf vielleicht 5 Marken, die mir tatsächlich was sagen. Das was gerade aktuell ist, ne, und super beliebt, ist halt hier Spy Family. One Piece ist halt ein Evergreen, das findest du immer.
Die Spy Dragon Ball Family, auch du meinst so Spy X Family?
Ja, Spy X Family, Entschuldigung.
What?
Demon Slayer.
Wo ist der Unterschied?
Der Titel davon wird Spy X Family geschrieben und man weiß immer nicht so genau, ob man das X jetzt mitspricht oder nicht. Heißt das einfach nur Spy Family oder ist es Spy X Family?
Das ist hier
oder
bei Xing, ne?
Spy X Family?
Wenn der Charakter Spike heißt oder Spikes?
Das ist ja auch ein bisschen deprimierend, weißt du, da versuchst du dir was für die Umwelt zu tun, indem du vielleicht mal einen Baumwollbeutel nimmst statt einer Plastiktüte, aber da hast du ja keine Chance gegen die rohe Menge von Tonnen von Hentai-Misty-Figuren, die in Japan dann ins Meer verklappt werden, weil sie keiner gekauft hat für die neue Season.
Ja, wer weiß, die hat er vielleicht nicht gesehen, weil die immer ausverkauft sind.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Okay, das spricht ja schon wieder gegen, oder es spricht total dafür, ich bin ja kein Psychologe, aber wenn du halt begrenzt Platz hast, Da kannst du dir doch nicht die ganze Bude mit Schwachsinn halt vollstellen. Ja, Merchandise-Zeug.
Kleiner Schwachsinn. Es ist halt immer nur eine Figur und dann noch eine Figur und dann noch eine Figur und irgendwann kriegst du deine Tür nicht mehr auf. Aber, naja.
Ich weiß ja nicht, aus welchem Material die Fundamente da in Tokio gebaut sind, aber es kann halt auch sein, dass das alles aus Stofftieren und Anhängern besteht.
Meinst du, die bauen gar keine neuen mehr, die gehen einfach mit einer Spitzhacke in den Keller.
Ja, krass. Andere Welt, ne?
Huch, da ist ja schon Ende bei der ersten Folge. Naja, ihr merkt, dass es relativ spannend ist, was der Tobi da so in Japan erlebt. Und wie es dann so weitergeht bei ihm, das könnt ihr in der nächsten Folge dann hören. Die kommt dann in 2 Wochen raus. Und bis dahin könnt ihr euch einfach die Turtles-Folge zum Beispiel reinpfeifen. Macht's gut, bis in 2 Wochen. Tschüss.